Episode 154. Zinedine Zidane. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfreiheit im Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber aus dem wunderschön angestrichenen Studio ist mal wieder Stefan Becker-Adelmann.
Hallo Alex Stegisch.
Das ist ja wirklich schön, dich wieder zu sehen.
Danke, freut mich auch dich zu sehen.
Ich finde, also ohne mich jetzt zu sehr selbst loben zu wollen, was ist letztlich um das Studio, das ich betreibe, aber es geht immer zackiger in die Episode eine zum Starten, oder?
Ja, wir sind da. Plug and Play.
Plug and Play Forst, ja. Aber ist schon nicht schlecht, ja? Ja. Großer Danke an die Lena, die da drüben die Regler regelt, dass du auch nichts, also wenn was daneben geht, wisst genau, gleich was ich beschweren müsst. Aber ich gehe davon aus, dass das wie immer in gewohnter Qualität perfekt ablaufen wird.
Genau so ist es.
Wie schaut's denn aus? Wie bist du denn drauf? Gut drauf? Gut. Bist du Scherzen aufgelegt? Ja, muss ich da heute die Stimmung hochhalten? Wie schaut's denn aus?
Na, also, ein paar Karlauer habe ich schon halt im Gepäck. Ja. Ich hoffe, ich vergiss sie nicht.
Willst du den Lieblingswitz von meinem kleinen Sohn hören?
Ja, dazu.
Was ist orange und geht am Berg?
Was nicht?
Eine Wanderina. Kann man machen, oder? Für kleine Kinder ist gut. Ja, witzig wäre, wenn ich sage, der ist 17, dann ist komisch.
Aber. Nein, aber deinen Sohn kennend. Ja. Stell dir mal gerade vor, wie er das erzählt, das ist schon sehr, sehr lieb.
Ist nicht schlecht, ja.
Lieber als wenn es der Papa erzählt.
Ja, das auf alle Fälle. Ich bin so viel.
Aber im richtigen Moment, wenn du mir solche Witze erzählst, finde ich es fast sehr, sehr
cool. Habe ich mir auch gerade gedacht, weil eigentlich hast du die ziemlich abgehört. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, ich bin ja für die anderen Schmähs da, für die ein bisschen plumperen.
Würdest du dich selbst als plumpen Menschen bezeichnen?
Nein, aber mein Humor vielleicht, ja.
Ja, aber dann ist das ja nicht authentisch.
Warum? Muss man 100% integer sein im Leben? Das geht mir sowieso nicht.
Nein, aber... Plump ist der Humor.
Ja, aber feine Klinge, also so ein super Witz, kann ich mir wieder nicht merken. Ne? Das ist das Problem. Also ja, das Kurzzeitgedächtnis bei mir ist also ja nicht so einfach. Ja.
War mir auf den Kopf gefallen.
Ja, wenigstens habe ich Ausrede. Ja. So, erzähl mal, über was wir halt eigentlich reden, abgesehen von unserem Schmähkompetenz.
Boah, heute wird es wichtig. Und nächstes Mal auch. Was wir heute machen, ist, wir liefern euch den ersten Teil eines Doppels.
Mhm. Nicht Tennis?
Weil wir gesagt haben, das ist ein Thema, das verdient die Bühne. Und die Bühne ist nicht eine Podcast-Episode, weil es einfach das Thema eine Episode sprengen würde. Das heißt, wir sitzen dann viel zu lange da und ihr seid uns vielleicht irgendwann einmal dann nicht mehr bei Ohr. Ja. Deswegen haben wir gesagt, gibt es zwei Episoden.
Ich glaube, die Leute daraus wissen das schon. Wenn Spielfrei zum Thema zwei Erfolg macht, dann wissen sie,
dann ist es wichtig.
Es geht um was Wichtiges.
Ja. Und
ganz abgesehen davon, dass das mit meinem Ankündigen immer so ein bisschen Schmäh ist, weil jeder, der unsere Folge anklickt, weiß, wie sie heißt und weiß grundsätzlich, um was es geht.
Natürlich, natürlich.
Ja. Aber nichtsdestotrotz.
Es geht um Zinedine Zidane.
Jawohl.
Wir haben gesagt, Zinedine Zidane kriegt von uns ein Doppel, weil es einfach so viel hergibt, seine Karriere, sein Leben.
Ja.
Und genau. Und heute ist der erste Teil. Wir werden dann irgendwann einen Cut machen. Wir wissen schon, wo er ist. Ihr da draußen, wo ist meine Kamera, ihr wisst das nicht, wo er ist. Lasst euch überraschen. Genau, und das ist das heutige Thema. Und wir wissen auch jetzt schon, es gibt dann auch, aber das erzählen wir natürlich erst später, Es wird auch im Frühjahr ein Doppel geben, ein Double Feature. Wow.
Ja.
Wir wissen schon.
Und man muss,
ihr könnt uns natürlich an redaktion@spielfrei.at eure Tipps schicken, was ihr glaubt.
Ja, voll.
Oder wenn nicht, dann nicht. Aber es wird auf jeden Fall ein Double Feature geben, auch im Frühjahr.
An dieser Stelle möchte ich ja ganz gern unsere neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen. Wir haben schon wieder echt etliche neue Hörerinnen dazu gewonnen.
Ja,
vielen Dank fürs zahlreiche Einschalten. Wenn ihr wissen wollt, was euch bei so einem Doppel so generell erwartet, verweise ich immer ganz gern auf Episoden 73 und 75. Das ist nämlich unser Diego Maradona Special, was ich bis heute also als das Hochwerk der Spielfreie Back-Katalogs bezeichnen möchte. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, die neu dazukommen, sind, oh, das zahlt sich wirklich aus.
Also, man muss ja sagen, ein Double Feature ist ja per se nichts Besonderes, nur es ist einfach zwei Folgen zu einem Thema.
Ja. Aber wir haben da eine besondere Leistung.
Aber hört es trotzdem auf. Ja, das stimmt.
Und die Leistung war besonders, weil die Vorbereitung besonders war. Wie auch heute.
Ich bin durstig. Na, vorher gibt es noch was anderes. Siehst du, deswegen moderiere ich nicht durch das Skript durch.
Naja.
Ich bin aber durstig, aber komm, moderiere das andere an.
Das andere? Du
hast im Stand-up was?
Es steht nichts drin. Hast du was?
Nein.
Ja,
cool.
Dann können wir kurz, wir kennen schon kurz. Ma? Die Bayern haben die Dortmunder zerstört, ein bisschen.
Ja, nicht so schlimm. Also das habe ich schon viel, viel schlimmer gesehen. Ja,
das stimmt. Bei Liverpool brennt der Hut. wenn du gegen United verlierst, warst wirklich nicht.
Ich habe heute ein Meme gesehen, so Arne Slot, wie er sind vier Bilder nebeneinander gewesen und links war Arne Slot und rechts war Erik den Haag und du hast dazwischen gesehen, die zwei Bilder, wie sie quasi optisch Arne Slot annähert an Erik den Haag. So schlimm ist es noch nicht, aber ein bisschen brennt der Hut, ja.
Ja, muss man. Ich meine, plötzlich
bist du Nummer Fünfter.
Ja, aber ein Liverpool-Fan hat zu mir gesagt, das ist ganz klar, dass jetzt bereits eine Trainerdiskussion losgeht, also das Seitenhieb auf Arsenal, glaube ich, weil wir haben ja einen Qualitätsstandard zum Verlieren. Also fünfmal verlieren ist dort quasi schon eine Trainerdiskussion. Finde ich ein bisschen verfrüht, für das habe ich den einen Slot für bis jetzt zu kompetent gehalten. Ja. Aber gut, soll unser Problem heute nicht sein, für das gibt es immerhin Premier League-Reports für alle da draußen. Wir beschäftigen uns regelmäßig ein bisschen ausführlicher mit der Premier League, das dann immer in eigenen Episoden, wo wir so das aktuelle Spielgefühl ein bisschen zusammenfassen. Heute geht es aber ja um Zinedine Zidane und jetzt geht es einmal um unsere erste Rubrik und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
So, wenn es geht, dann haben wir ja gern was Thematisches dabei, das geht aber fast nie, deswegen suchen wir uns irgendwas Tolles aus, was gut dazu passt. Heute haben wir ausgesucht einen weißen Sturm. Es ist in der Steiermark zumindest Sturmzeit. Mhm. Gibt es außerhalb von der Steiermark im Burgenland, gibt es glaube ich auch Sturm?
Gibt's sonst? Keine Ahnung. Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Ja, nicht. Genau. So, drei Gläser, weil Kamerakind Lena hat gesagt, sie trinkt da einen Schluck mit.
So, du hast ja eins schon mal richtig gemacht, den Sturm aufrecht zu lagern.
Jetzt haben wir beim Biller alle Leute gesagt, die mit dem Sturm da durchgehen gesehen haben.
Sonst nicht umkippen. Sonst hast du die Kinder deine Zeitbomben mit dir mit.
Okay, ja, das war wieder klar. Mit diesen Verschlüssen, die nicht angehen, wenn das sie zum Drehen anfangen, das ist natürlich immer schwierig.
Wenn es die sehen im EU-Parlament, dann lachen sie über die.
Stefan, erzähl inzwischen vielleicht ein bisschen, wie das jetzt abläuft beim Getränk der Episode.
Ja, genau, bei uns funktioniert es ja so, wir sind ja in unseren Episoden immer durstig und deshalb gibt es eine getränkte Episode und seit einiger Zeit jetzt da bewerten wir dieses getränkte Episode ganz einfach, um euch ein bisschen mehr in unser Innerstes blicken zu lassen. Und wir machen das nach den drei wunderbaren Parametern Geilheit, Süffigkeit und Spaßigkeit. Also drei Parameter, die sich absolut selbst erklären, muss man sagen. Und ich habe jetzt nicht den Überblick, wer im Moment führt. Na, oder was? Ich glaube, der Eiste von letztens, oder? Gut, Stegisch ist weg. Es ist im Moment meine Bühne einfach und das gefällt mir. Und heute geht es, wie gesagt, darum, diesen wunderbaren weißen Sturm zu bewerten. Prost in die Runde.
Warte. So, Kopfhörer Alex wieder Stegisch. Auf.
Prost, Lena ist auch versorgt. Prost in die Runde. Prost.
Cheers.
Schnell mal das erste Feedback aus, ich noch ersten Schluck. Wunderbar.
Ja, ich kann schon eine Sache sagen, die ich für mich falsch angerichtet habe. Ich trinke einen Sturm eigentlich immer gespritzt.
Ja, ich auch, aber es ist zum Bewerten vielleicht besser.
Ja, aber so gesehen ist er gleich einmal zu süß. Aber natürlich, Sturm ist schon ein sehr gutes Getränk, finde ich. Bist du eher weißer Sturmfan oder roter Sturmfan?
Eher Schücher-Sturm, eher roter. Ja. Aber ich finde auch das sehr, sehr gut.
Ja.
So, jetzt muss ich kurz mal in mir gehen. Ich muss ihn vergleichen mit den letzten Getränken, die wir gehabt haben. Ja, okay, passt. Ich glaube, ich hab's.
Gut, ja.
Okay.
Bei Geilheit sage ich zwei.
Willst du das erklären?
Ja, ich finde, Sturm ist ein solides Getränk, aber es ist echt nichts Besonderes, sondern.
Ja, also bei Geilheit habe ich auch zwei. Aus dem Grund, es ist mir ein bisschen zu wenig Klemmer. Mhm. Deswegen war es letztes Mal der Eiste, der gleichzeitig Pfirsicheiste und Zitroneneiste war. Das war Klemmer, das war Hollywood.
Wir hätten echt Verpackungsdesign oder irgendwie so eine Präsentation hätten wir
fast. Nein, gar nicht vom Verpackungsdesign, sondern einfach nur vom Getränk an sich.
Okay.
Und das finde ich ist nicht Hollywood.
Na, das ist ein solides Getränk. Das ist so.
Hurmtheater.
Vielleicht
kennst du das auf der Brandlucke?
Ja, das ist ja, Hurmtheater ist ja hochklassig, oder?
Aber es ist nicht Hollywood.
Ja, so meinst
du. So meine ich.
Ja.
Na, also Geilheit sind zwei Punkte
bei mir. Ja, bin ich bei dir. Süffigkeit.
Süffigkeit ist schon sehr hoch.
Ja, Sturm. Also es könnte uns noch zum Verhängnis werden, dass wir diesmal keine Wassergläser dabei haben, aber daneben noch ein Liter Sturm steht. Schauen wir mal,
wie das ist. Also Süffigkeit ist bei mir schon hoch.
Ich würde sagen, ich gebe, also normalerweise hätte ich vier Punkte geben, ich gebe drei, weil er nicht gespritzt ist. Also in der verdünnten Variante finde ich ihn wesentlich süffiger. Ich würde wahrscheinlich mehr als doppelt so viel gespritzten Sturm trinken, als das Burensturm. Und von dem her Süffigkeit ein Punkt, Abzug von meinem eigentlichen.
Erklär mir kurz, wie bewertest du Süffigkeit? Nach ein paar Episoden muss ich das jetzt mal fragen.
Ich überlege mir immer, wie oft ich gerne nachschenken würde. Und nachdem das war es fix, dass man das nach dem zweiten Glas ist, mir das zuerst. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich zwei Gläser.
Ist das, glaubst du, die die Beschreibung von Süffigkeit?
Das ist mir ja wurscht zum Glück. Und natürlich der grundsätzliche, was sind die süffigsten Sachen, die es zum Trinken gibt, in meinem Leben zumindest Wasser und Bier. Und ich habe mir noch nie gedacht, boah, aufgrund was für einem Kriterium auch immer, ein nicht schlechtes Wasser hätte ich mir gedacht, kann man immer noch ein bisschen was nachtrinken. Beim Bier geht es mir in der richtigen Stimmung auch ähnlich. Und das heißt, es muss da mal einen Punkt Abzug geben, sagen wir mal nur mehr bei 4.
Okay.
Und weil er nicht gespritzt ist, sondern so pixiert, gibt es nur 3.
Ich schließe mit dir an. Ich bin halt ein Mitläufer.
Ja, okay. Ja. Dann musst du halt jetzt bei Spaßigkeit
du vorlegen. Da hol ich meine
Meinung. Ja, du musst jetzt vorlegen.
Spaßigkeit, ich finde es schon lustig.
Ja.
Einen Sturm zu trinken. Spaßigkeit.
Ich finde Spaßigkeit, sag du zuerst, aber dann habe ich was dazu.
Spaßig. Also ich habe Sturm meistens in gesellschaftlichen Runden getrunken. Ich trinke sowieso selten Alkohol, Allah oder eigentlich nie.
Ja.
Ich würde nie einen Sturm Allah trinken. Also für mich ist das schon ein spaßiges Getränk, weil ich eigentlich immer mit anderen Leuten trinke. Und ich habe durchaus lustige Erinnerungen.
Ja.
Von früher,
ja.
Die sehr spaßig waren.
Ja.
Deshalb gebe ich ihm 4 von 5 möglichen Punkten in der Kategorie Spaßigkeit.
Ja, spannend. Ja. Ich bin mindestens auch so hoch angesetzt wie du. Also ich finde, wie du richtig sagst, Spaßigkeit muss hoch sein, weil Sturm ist ein Getränk für gesellige Runden.
Ja, und was hat mir auch beim Dings auch gefallen, beim Sturm? Ich mag teilweise, wenn Dinge wirklich saisonal sind.
Ja, genau, das kommt auch dazu.
Also das finde ich wirklich klasse, wenn du sagst, okay, das wird ja nicht noch gedroschen das ganze Jahr über, sondern dann ist es wirklich ein Highlight.
Hat was?
Und Sturm und Kastanien ist.
Und man kann mit Sturm sofort eine Motto-Party machen, indem man sagt, Sturm und Kastanien, ja?
Genau.
Also 5. Ja, ich geb 5, weil was kann Getränk noch mehr bieten eigentlich?
Also eine Motto-Party?
Ja, also das alles, was ich mir jetzt gerade aufzählen habe. Ich
bleib 5. Bei 4.
Ja, passt. In jedem 5. Wir halten das kurz fest, weil sonst vergisst
du. Ich habe 2, 3, 4 und du hast 2, 3, 5.
Dankeschön.
Das kann kein Mensch ausrechnen, aber das kannst du dann als Hausaufgabe machen.
Ich weiß, wer das ausrechnet für die Grafik, die sie macht. Danke. Vielen Dank, liebe Lena. 2, 3, 4 und der Alex hat 2, 3, 5. Wenn ihr da draußen komplett anderer Meinung seid oder wenn ihr sagt, wir hätten da mal ein Getränk, das ihr unbedingt bewerten sollt für uns, schickt es uns gern zu, meldet euch gern, redaktion@spielfrau.de, da kriegt ihr alle weiteren Infos, beziehungsweise nehmen wir gern Stellung. Ihr könnt auch Sachen beeinspruchen. Wir sind kritikfähig, allerdings nicht allzu sehr, muss man
sagen. Jetzt habe ich meinen ersten Karl Lauer aus. Damit challenge wir jetzt der Black FM als besten Sturm-Podcast.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob uns die zuhören, aber wenn, dann.
Aber wenn, dann.
Ja. Und ansonsten auf spielfrei.at kann man auch jederzeit unseren Steilpass abonnieren. Das ist der Newsletter von Spielfrei, wo wir so ein bisschen extra Material rund um die Sendung mit ausschicken. Das sind oft Videos, die man im Podcast nicht so gut hört.
Alex liebste Kochrezepte.
Genau, ja. oder ich schaue, was die KI so zu bieten hat.
Family-Fotos vom Alex, was er so gerade macht und so weiter.
Genau, alles Mögliche. Ja.
Ich bin ja da mehr inkognito.
Im Newsletter, den ich schreibe. Ja, stimmt. Da bist du mehr
in Karten. Ich halte mich da eher im Hintergrund.
Stefan, kannst du mal den anderen Link schicken zu der Recherche? 7 Stunden später.
Nein, Alex,
Newsletter
Alex
ist schon draußen bei der Tür.
Nein.
Nichts ist passiert.
Nein, da grätsch schon mal rein.
Ja.
Du hast eine Geduld, die ist wahnsinnig niedrig.
Mhm.
Ist ja Geduld niedrig und hoch? Ich weiß es nicht.
Ja,
auf jeden Fall nicht gut. Dein Geduldslevel ist nicht gut. Du schreibst mir an einem random Wochentag um 11 Uhr, dass du was brauchst für mir.
Ja.
Und wenn ich bis 11.30 Uhr dir noch nicht geantwortet habe, dann bist du schon, na passt, brauche ich eh nicht, ich mache es selber.
Nee, ich habe es
dann halt gefunden. Entschuldigung, ich habe es gerade erst gelesen.
Ja,
das können wir ja nachher
ausreden. Da hast du nicht unrecht. Nachdem ich vorher unsere Neuhörerin begrüßt habe, für euch da draußen, tut's uns und tut's euch auch gefallen, wenn ihr Spaß habt zum Podcast, empfehlt es doch persönlich weiter. Das ist was mir am allermeisten Spaß macht.
Ja.
Wenn wir auf der Straße von Leuten, zum Beispiel erst vor kurzem wieder im Stadion, haben uns 2 Leute angeredet, die gesagt haben, ich habe euren Podcast schon länger gehört, und der andere gesagt, ja, und er hat mir vom Podcast erzählt und ich habe jetzt eine gehört, mir jetzt auch taugt. Größeres Kompliment für uns gibt es eigentlich gar nicht.
Genau. Also, nominiert uns für all die Preise,
in die es gibt
Herzen. Auf der Welt. Friedensnobelpreis, Basennobelpreis. Wenn es die richtigen Preise nicht findet, dann gründet selbst irgendwelche Awardshows, die es uns dann verleiht. Wir kommen gern dann dorthin und halten eine Laudatio. Ich würde es allgemein gerne mal auf Alex Stegisch eine Laudatio halten.
Ja,
ich habe viel zu erzählen über die.
Du hast ja schon mal was Ähnliches gemacht bei meiner Hochzeit. schon ein bisschen was erzählt.
Ja, aber du hast nichts gewonnen. Also Entschuldigung, natürlich hast du viel gewonnen damals bei deiner Hochzeit. Du hast
ja, jetzt Frau musst du aufpassen. Ja, genau. Natürlich. Ja, also, aber ich verstehe, was du meinst. Du darfst sicher irgendwann mal für mein Lebenswerk darfst dann eine Adaption halten oder so. Gut, so viel zum Getränk der Episode und noch sehr viel mehr. Damit geht's los in die nächste Rubrik und das sind schon die großen 10.
Wird die Sendung kosten? Die Großen! Die Großen! Die Großen! 10, yes, yo!
Yes, yo! Die großen 10 Spätstarter. So wie wir im Podcast-Bereich.
Na.
No. Naja?
Na. No. Na.
No. Findest du?
Wir waren vorne dabei, von Anfang an.
Also von wann wir mit dem Podcast losgelegt haben, jahreszahlmäßig ja, aber wie alt wir waren im Podcast-Bereich, da waren andere schon längst Profifußballer. So habe ich gemeint.
Verstehe nicht.
Naja,
ich hätte noch was anderes zum Getränk der Episode zu sagen.
Ja, unbedingt.
Das passt jetzt, ja. Vielleicht können wir Duftigkeit auch noch als Kategorie hinzufügen.
Meinst du, weil der ein bisschen mufft, oder?
Und da müssen wir uns halt überlegen, ob viel oder wenig Duftigkeit gut ist.
Ja, es ist ein zu schwieriges Qualitätskriterium, finde ich. Bleiben wir mal bei den großen 10.
Entschuldigung, wir wollen mal den großen 10. Soll ich kurz erklären, worum es geht?
Zuerst einmal ganz kurz. Die großen 10 Spätstarter haben wir heute dabei.
Genau.
Das heißt, es geht, erzähl mir mal, um was bei den Spätstarter geht und dann erzählst du vielleicht da ganz kurz, um was die großen 10 allgemein geht.
Also, der Alex Stegisch meinte, dass ihr Spätstarter in der Podcast-Welt sind, was ich ja nicht so sehe. Warum soll es heute darum gehen? Heute geht es darum, dass wir jene Fußballer suchen, die relativ spät ihre Karriere durchstarten haben
lassen. Also spät im Sinne von alt
sie
und
waren
nicht
schon
von Zeit der Welt.
Sie waren schon verhältnismäßig Zeit von der Welt.
Ja, ja, das ist ja bei uns.
Sie waren vergleichsweise schon alt oder
weniger
jung,
wie
ihre Karriere durchgestartet ist. Im Vergleich zum Durchschnitt.
Genau, und so habe ich das vorher auch gemeint. Gemessen an der Zeit der Welt waren wir mit 2016 mit einem Podcast früh dran, aber 2016 waren wir beide natürlich schon 30. Da waren andere schon 10 Jahre Profifußballer, nicht mit 30.
Zeit der Welt.
Ja,
Zeit der Welt. Die Zeit der Welt.
So.
Welche Zeit hat denn aktuell die Welt?
Ja, du allerhand. So,
okay, gut.
Stefan,
ich erkläre kurz, was die großen 10 machen. Und zwar die großen 10 funktionieren so, dass der liebe Alex Stegisch 5 Antwortmöglichkeiten hat, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, er gibt gemeinsam die großen 10. Wir wissen nicht, was der andere hat, das macht es immer wieder spannend. Und heute küren wir eben, wie du schon angesprochen hast, unsere 10 großen, also unsere großen 10 Spätstarter.
Ja.
So, Alex Stegisch.
Episode 154, eine gerade Zahl, das heißt, ich darf beginnen.
Bravo. Gib Gas.
Ja, mein Platz 5 der großen 10 Spätstarter ist Luca Toni.
Oh ja, okay.
Mein Lieblingstorjubel, den ich selbst da gern verwendet habe, wenn ich was drauf habe. Luca Toni kennt man natürlich bei uns vor allem durch seine Zeit bei den Bayern. Da war er ja, glaube ich, sogar schon 30 herum oder so. Und tatsächlich ist ihm so mit 27 erst der richtige Durchbruch in Palermo gelungen. Und ich finde, das ist noch cool. So ein neuner Strafraumstürmer aus der alten Garde, den man ganz gern zugehört hat.
Habe ich gar nicht im Radar gehabt, aber gute Wahl.
Ja.
Freut mir gut.
Ja, cool. Was hast denn du auf Platz 5?
Den einzigen Österreicher in meiner Liste. Ich habe Marc Janko stehen.
Das macht, du sagst Patrick Wolf oder so.
Nein, Marc Janko.
Ja.
Aus dem einfachen Grund, dass der mit 22 Jahren den Wechsel von der Admira zu Salzburg gemacht hat für damals 350.000 Euro.
Gar nicht so viel
Geld. Und dann wirklich noch eine sehr, sehr decent, wie es so schön heißt, internationale Karriere hingelegt hat. Natürlich allen voran seine Saison 2008-2009, wo er da
39
Tore in 34 Spielen erzielt hat. Aber er hat dann schon noch sehr, sehr, also was mich beeindruckt hat, ich habe mir dann die Zahlen angestellt, bei Porto gespielt, Trabzonspor, Sydney, FC, dann Basel, Sparta Prag und letztendlich die Karriere beendet bei Lugano. Und man muss sagen, bis auf Trabzonspor hat er eigentlich bei jeder Station einen sehr beachtlichen Torschnitt hingelegt.
Okay.
Also das war wirklich, das hat mir sehr gefallen. Nur bei, ich glaube, Trabzonspor war im Rückblick, glaube ich, keine erfolgreiche Station für ihn. Und ja, aus meiner Sicht der bessere Stürmer als Analytiker.
Ja, da gebe ich da recht.
Ja. Und aus meiner Sicht wäre er eigentlich gefühlt, hätte er auch Rekordnational-Teamstürmer sein können. Also
Ja.
Mit Tore und so.
Aber es ist,
was der Marco jetzt macht.
Ist, glaube ich, nicht einmal in Top 5, oder?
Nein. Da sind mittlerweile die Kollegen Gregoric, glaube ich, und wer noch, weiß ich nicht. Aber Gregoric, glaube ich, ziemlich gleich auf mittlerweile mit ihm. Der hat sich da angeschickt, der Michi Gregoric, in den letzten Jahren, da von hinten das Feld aufzurollen.
Ja, recht, oder?
Ich meine, jetzt haben wir mit Marco natürlich einen neuen. Ich meine, er war schon immer der König von Österreich und jetzt ist es halt, jetzt ist er der Kaiser von Österreich.
Außer der Polster kann noch erfolgreich wegklagen, aber sonst schaut es gut aus, ja.
Ja. Vielleicht ganz kurz, mir lachen wieder Sachen immer. Natürlich ist theoretisch was dran an dieser Aussage, dass die Leute halt früher einfach insgesamt, du hast weniger Länderspiele gehabt, das ist einfach so und das stimmt.
Ja.
Du hast halt früher, keine Ahnung, die Leute kommen heutzutage leichter auf 100 Länderspiele, als es früher der Fall war, wenn quasi alle Biff so eine UEFA Nations League stattfindet, wo eh keiner weiß, worum es geht. Zumindest ich nicht.
Ja.
Aber ja, trotzdem natürlich muss man sagen, steh drüber, Toni, es hilft nichts.
Um das geht es ja eigentlich. Es geht nicht darum, dass er da vielleicht was Wahres gefunden hat, sondern es geht darum, dass es halt nichts hilft.
Mhm.
Und dass du kommst aus so einer Diskussion nicht positiv raus.
Ja.
Und das könnte man wissen, wenn man halt so wie er auch schon sehr lange im öffentlichen Interesse steht und entsprechend viele Interviews gegeben hat. Ja, so ist es sein, wie es ist. Ja.
Mhm.
Gut, Platz 4 bei mir. Wir schauen in die Premier League und natürlich müssen wir zum Spieler mit Arsenal-Vergangenheit schauen. Mit 21 Jahren erst Profi waren bei
Crystal Palace. In der zweiten Liga?
Bei Crystal Palace.
Ah, oh, du hast ein anderes als ich.
Ja.
Bis jetzt liest sie ganz gleich mit meinem Platz 4.
Ah, okay. Ian Wright.
Oh.
Auch ein Late Bloomer. So war ja der Working Title von den großen 10, also die erst spät aufgeblüht sind.
Mhm.
Und ja, er hat natürlich eine großartige Karriere in der Premier League hingekriegt für mehrere Vereine. Mhm. Ziemlich gut gewesen und bis heute natürlich absolute Legende. Arsenal Wright ist natürlich auch als Pandit lustig, wobei ich finde halt auch eher Kategorie Schmähbruder als wie informativ. Ja.
Ich habe sehr, sehr viel Feedback gekriegt zu unseren letzten großen 10.
Okay, das war ja zum Thema Pandit.
Genau, da habe ich auf Platz 1 den Gary Neville gehabt.
Ja, der polarisiert schon ein bisschen, oder?
Ja, wobei ich dann schon Verständnis bekommen habe für meine Argumentation, dass ich einfach finde, dass es rein handwerklich einfach sehr gut macht.
Mhm.
Aber natürlich gibt es auch den einen oder anderen, der das anders sieht als ich.
Ja.
Aber ja, dafür sind die großen 10 hier da.
So soll es sein. Und wir freuen uns immer über Feedback. Deswegen sagen wir so oft in der Folge.
Nein, wir freuen uns nicht immer über Feedback. Wir freuen uns über Feedback, wenn es sagt, die klasse was an.
Na, grundsätzlich freuen wir jetzt, aber beim Negativen reagiere ich halt nicht. Sag ich so, ja.
Du, hey, cool Feedback. Nein, ja, das ist nicht klasse, dann
mögen wir nicht. Das ist nicht klasse. Löschen, bei denen, die freundlich sind, da schreibe ich zurück.
Ja.
Und manche schreiben so, hey, du, ihr macht so einen geilen Podcast.
Stegisch.
Und da denke ich mir schon, passt, dann nehme ich mir eine Viertelstunde Zeit. Ja.
Hey, du Stegisch, was ist mit deinen schönen Locken, die du da immer hast?
Platz 4 bei dir, lieber Stefan.
Anmoderierst hast du das ganz gleich wie mein Platz 4. Ich glaube, dass wir eine übereinstimmende Nennung haben. Aber er ist nicht der Fall, sondern ich habe Olivier Giroud.
Mm. Einer der fächersten Fußballer
überhaupt. Kurz auf deine Liste geschaut, kommt bei dir noch
vor. Nein,
ist mein Platz 4.
Mhm.
Mit 21 Jahren von der zweiten in die dritte französische Liga noch gewechselt.
Mhm.
Das heißt, ein Karriererückschritt quasi, wenn du es so willst, mit 21 Jahren. Ist dann in der Saison 2009, 2010 Torschützenkönig in Frankreichs zweiter Liga geworden.
Mit Montpellier, glaube ich.
Nein, da noch nicht. Das war noch mit dem FC Tour.
Okay.
Dann ist er eben vom FC Tour zu Montpellier gewechselt.
Ah, schon.
Hat dann in der Ligue 1 gespielt und ist dann 2010, also im Jahr drauf, 2012 dann mit Montpellier Torschützenkönig geworden. Da war er aber dann schon 25. Und ist eben dann im Sommer 2012 dann zu Arsenal gewechselt und muss man echt sagen, der Rest ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Spielt übrigens immer noch der Kollege Giroud. Bei Lille.
Lille, okay. Ja. Was fällt mir zum Giroud ein? Der hat mit Arsenal einen FA Cup gewonnen.
Ja.
Dann ist er mit Chelsea Europa League Sieger geworden, glaube ich. Der ist auch Champions League Sieger geworden.
Er ist Weltmeister. Er ist
Weltmeister und Europameister vielleicht?
Nein, Europameister
ist er nicht.
Aber Weltmeister ist er, ja.
Er hat schon richtig was
gewonnen. Absolut.
Tut einen Ligatitel, da einen Ligatitel. Also das ist eine beeindruckende Karriere.
Und wie gesagt, mit 21 Jahren in der dritten Liga spielen.
Und ich schätze mal, dass der auch Rekordschützer im Nationalteam sein wird.
Hat denn nicht mittlerweile jemand überholt? Aber kann, ich glaube, er war es zwischendurch.
Ja.
Hat nicht ein gewisser Mbappé schon mittlerweile überholt?
Ich schaue gleich nach.
Bin mir nicht sicher. Aber das kann schon sein, dass er noch immer vorne dabei ist.
So, Rekordschützen, da haben wir schon. Ist ja nicht so, als ob wir nicht in unserem Podcast auch live aus dem Internet vorlesen können.
Gut, das
Platz 1, ja doch, Olivier Giroud mit 57, Kylian Mbappé mit 53 Toren und Thierry Henry mit 51.
Der schießt keiner mehr.
Der wird es nicht mehr reißen.
Platz 3, Alex Stegisch.
So, muss ich wieder ins Dokument wechseln. Platz 3 bei mir ist ein gewisser Didier Drogba.
Oh, mein Platz 2.
Ja, schau an, mit 23 Jahren bei Le Mans den ersten Durchbruch geschafft, bei 25 war er dann bei Marseille und dann plötzlich die absolute Chelsea-Legende. Der, ich glaube, ist auch Rekord-Teamspieler bei Côte d'Ivoire, wenn ich es nicht falsch im Zettel habe. Und ist halt vor allem als der Spieler da gewesen, der eine unglaubliche Präsenz am Fußballplatz gehabt hat, physisch. Und wie der Helge Beyer so schon gesagt hat, der Typ, der keinen Schuss hat, sondern Strahl. Wird mir auch für immer im Gedächtnis bleiben. Ja.
Also ich habe ihn ja in meiner Liste immer auf Platz 2 und eben aufgeschrieben, dass er mit 25 Jahren für 6,5 Millionen Euro noch gewechselt ist. Also das ist echt nicht so viel Geld, muss man sagen. Auch damals, 2003 nicht. Aber er hat dann echt in den 8 Jahren bei Chelsea 164 Tore in 381 Spielen.
Ja, war Teil dieser, habe ich jetzt am Wochenende wieder gelesen, er war Teil dieser Chelsea-Mannschaft, die nicht nur Meister geworden sind, sondern in der ganzen Meisterschaft nur 15 Gegentore gekriegt haben. Also auch das vielleicht ein Fabelrekord.
Das war wirklich Mourinho Ball at its best.
Muss man sagen. Ja, also guter Platz 3, würde ich sagen.
Genau. Das heißt, mein Platz 3, genau. Das heißt, ich mache meinen Platz 3 nochmal. Das war mein Platz 2.
Ja,
mein Platz 2 ist Miroslav Klose. Habe ich deshalb aufgeschrieben, weil am Ende der Karriere steht er da als Rekordtorschütze der DFB 11. 71 Tore in 137 Länderspielen. Am Ende der Karriere steht er da mit 16 Toren bei Weltmeisterschaften, was Platz 1 ist, vor den gewissen Herrn Ronaldo, also echt Ronaldo.
Ja.
Mit 15 Toren Gerd Müller mit 14 und Lionel Messi mit 13 oder 14. Auf dem Anfang der Karriere muss man sagen, dass er mit 20 Jahren in der dritten Liga gespielt hat, beim FC Homburg. Und dann mit 22 erst sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat.
Mit 24 habe ich stehen.
Nein, mit 22 Jahren.
Um da ein bisschen vorzugreifen in meinem.
Nein, eben mit 22 Jahren hat er dann beim ersten FC Kaiserslautern sein Bundesliga-Debüt gefeiert.
Okay.
Und von dort weg. Und du musst ja sagen, der ist mit 26 Jahren erst zu Bremen gewechselt. Und dann waren nochmal 3 Jahre später mit 29 Jahren zu den Bayern. Und er hat 121 Bundesliga-Tore, aber die Aura ist trotzdem, finde ich, größer als diese Zahl. Es ist 121 Bundesliga-Tore. Und was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, er hat dann die Karriere bei Lazio auslaufen lassen. Und er hat dann nochmal wirklich für Lazio, was ich mir aufgeschrieben, 171 Spiele absolviert und 63 Tore geschossen.
Gar nicht wenig und wieder guter Schnitt, ja. Deswegen steht er bei mir auf Platz 1.
Wirklich?
Also ich habe auch dieses mit 20, dritte Liga.
Ja.
Ich habe in meiner Recherche 24 so Bundesliga gespielt, aber offensichtlich war er früher da schon mal im Einsatz. Und dann habe ich noch stehen mit 28 WM-Torschützenkönig. Ist natürlich schon so, meisten Leute werden eher früher WM-Torschützenkönig. Und dass er halt diesen absoluten Zahlen die meisten Tore bei WM-Endrunden hat, ist natürlich schon auch beeindruckend, wenn man sich mal so überlegt, wer alles auch durchaus öfters bei einer Weltmeisterschaft dabei
war. Ja, und vielleicht, wenn wir noch kurz bei der Statistik bleiben, Mbappé schickt sie schon an, den Rekord zu erobern, weil er hat mittlerweile schon 12 Tore, das heißt, ihm fehlen noch 4 Tore, um zumindest mit Klose gleichzuziehen. Und Mbappé ist halt erst, 26? Ja, also das heißt, er spielt zumindest noch 2 Weltmeisterschaften. Mindestens
2, ja.
Wenn nicht 3, je nachdem, ob es alle dann wegen Reichtum irgendwann mal aufhören.
Ja.
Aber zumindest 2 sollte er noch spielen. Und für wen es wohl nichts mit dem Rekord wird, ist CR7. Weil CR7 hat 8 Tore bis jetzt bei Weltmeisterschaften erzielt.
Ja, und er wird jedenfalls maximal
41, glaube ich. Ich glaube, nach der nächsten wird dann vielleicht wie. Wobei, er schaut vielleicht auch mit 44 aus wie 26, keine Ahnung,
ist so fit. Ja.
Hat jetzt, glaube ich, jetzt am Wochenende wieder dann, oder Wochenende davor für Portugal wieder getroffen und so weiter.
Genau.
Absolutes Phänomen. So, jetzt müssen wir mal kurz sortieren. Hast deinen Platz 1 schon. Jetzt ist ein bisschen eine wilde Liste.
Muss man halt sagen, wir steigen ein bei meinem Platz 2 in dem
Genau.
Fall. Dann kommt Dai. Und dann
ist mein Platz 1. Ja. Vielleicht sagen wir es, nächstes Mal müssen wir es wieder anders angehen. Wir haben es verlernt, wie das gut geht, glaube ich.
Ja, das passt schon so. Ja.
Was ist dein Platz 2?
Ist jemand, über den wir natürlich in unserer Freizeit schon sehr viel gesprochen haben, weil wir uns das einfach bittlich vorgestellt haben, weil der ist ja de facto quasi als Bauschöpfer dann zu die Bayern kommen.
Oh,
ist nicht ganz richtig,
den habe ich auch kurz.
Ist nicht ganz richtig, aber er hat seinen Durchbruch mit 23 Jahren auch bei Marseille gemacht. Also gibt es auch eine Parallele sowohl zum Didier Drogba als auch zum Zinedine Zidane. Die Rede ist natürlich von Franck Ribéry, dem vermutlich lustigsten Franzosen, den wir jemals in der deutschen Bundesliga sehen
haben. Also immer den lustigsten Franzosen, weil da hätte ich Louis Dufanet ins Rennen geschickt.
Nein, eben, darum sage ich, das geht sich nicht aus, aber zumindest hat nicht Louis Dufanet meiner Wahrnehmung nicht in der deutschen Bundesliga gespielt, von dem her.
Großartig.
Beide großartig, oder?
Wirklich beide großartig.
Ja, aber es geht heute um Fußball und deswegen reden wir mit Ribéry. Und der hat da halt unter anderem diese legendäre Flügelzange mit dem Arjen Robben gebildet, war die linke Seite gemeinsam mit David Alaba beackert bei den Bayern und war halt immer für den einen oder anderen Scherz zu haben. Und das mit absolut taffer Vergangenheit, kommt aus armen Verhältnissen, hat dann eben während der Fußballkarriere noch tatsächlich einen Bau geschöpft, wo man sich denkt, so körperlich harte Arbeit plus Fußballtraining, das muss einfach ein extra harter Weg sein. Und es gab dann immer die wildesten Gerüchte, dass er halt sehr viele Freunde aus dieser Zeit von damals hat, die er dann netterweise, und ich glaube, der spricht auch für den Charakter, immer mal wieder in die Vip-Lounge mit eingeladen hat, die so vielleicht dort den Geflogenheiten.
Ein bisschen, ja, genau. Ja. Den, ja. Ribéry's Entourage war relativ legendär, ja.
Es heißt, es ist ein bisschen wilder zugegangen, ja. Und mir bleibt er halt für immer positiv in Erinnerung. Es ist wirklich so einer dieser Spieler, da haben wir ja schon ein paar Mal geredet. Ronaldinho ist so einer und Franck Ribéry ist für mich auch so einer in Sicht und da hast du gute Zeit, bist gut drauf.
Das stimmt,
ja. Da gehört er zu.
Gute Wahl.
So, jetzt aber, Stefan. Bam, 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 bam.
Mein Platz 1. Die Premier League hat in den letzten 25 Jahren ein Märchen geschrieben.
Ich weiß, wer kommt.
Und innerhalb dieses Märchens hat es noch einmal ein Märchen gegeben.
Aha. You talk to the Warriors.
Ja, also das Leicester City 2016 die Meisterschaft gewinnt, war beyond all odds. Mhm. Damit hat niemand gerechnet und die paar wenigen, die damit nicht gerechnet haben, aber zumindest darauf gewettet haben, haben wir gutes Geld verdient. Dass dann auch noch jemand einen ganz wesentlichen Teil dazu beiträgt und den Namen Jamie Vardy trägt, das war auch alles andere als vorhersehbar. Und diese Geschichte ist wirklich unfassbar, was Jamie Vardy betrifft. Der Typ wird mit 15 Jahren bei Sheffield Wednesday aussortiert. Hört dann mit dem Fußball auf, muss wegen einer Kneipenschlägerei ein halbes Jahr lang eine Fußfessel dran, fängt dann in der siebthöchsten Liga auf Hobbyniveau wieder zu kicken an, wechselt dann mit 25 Jahren im Jahr 2012 von der fünften Liga von Fleetwood Town in die zweite Liga zu Leicester, steigt 2013-14 mit Leicester auf, gewinnt 15-16 mit Leicester die Premier League, war das zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt und im Jahr 2019-20 wird er gleichzeitig ein Torschützenkönig mit 33 Jahren in der Premier League und spielt jetzt seit Sommer in Cremonese. Und
genau, das in Italien.
Ja, spielt jetzt wenig erfolgreich, bis jetzt glaube ich zwei Spiele absolviert, noch kein Tor geschossen, aber die Geschichte von Jamie Vardy ist für mich die absolut arge Spätstarter-Geschichte.
Ja, ist eine absolut besondere Geschichte.
Also,
sehr cool.
Der Typ ist legendär, wenn es um Fußball geht, muss man wirklich sagen, diese ganze Vita.
Cool, dass du den ausgewählt hast. Ich habe wirklich felsenfest damit gerechnet, dass du den bringen wirst.
Ja, nein.
Bei Ribéry habe ich so ein bisschen eine Münze geworfen.
Hab gedacht, auch kurz überlegt.
Haust ihn auf, dann haben wir wieder Doppelnennung. Aber der muss dabei sein. Ja. Bei Vardy war ich mir sicher, dass du den bringst. Also sehr guter Platz 1-Wahl, ja.
An alle da draußen, falls ihr Freunde habt, euer bester Freund, ihr sagt, euer bester Freund hat eine viel, viel bessere Spätstarterkarriere hingekriegt, dann schreibt es uns an redaktion@spielfrei.at, lasst es uns wissen.
Ja. Wichtig ist, dass es im Fußball ist.
Ja, wieso im Leben auch?
Ja, da kommt halt dann vielleicht ein bisschen mehr dazu. Also, wir wollen uns zumindest auf Fußball fokussieren. Okay. Wenn ihr ein Schmankerl aus dem Leben habt, das mit Fußball nichts zu tun hat, wollen wir es vielleicht auch hören, aber lieber sind wir uns die
Fußball.
redaktion@spielfrei.at.
Und warum haben wir das heute gemacht? Weil unser Protagonist selbst
ein Late Bloomer ist.
Genau, und jetzt nicht dafür bekannt war, dass er schon mit 17, 18 im Scheinwerferlicht gestanden ist.
So, ist aber das mehr sowieso dazu, nie gern gehabt hat, ja?
Genau, aber mehr dazu?
In unserem Schwerpunkt.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wie eingangs schon erwähnt, geht es heute natürlich um Zinedine Sisu Zidane. Kommend aus den ärmsten der armen Vierteln in Marseille. Ich habe lang gebraucht, bis ich ergoogelt habe, wie man es richtig ausspricht. La Castellane. Habe ich das richtig? Castellan, ich glaube.
Ich glaube, also ungefähr so schreibt man es zumindest, das heißt, du wirst
ja nicht so weit. Das E hinten ist wegen Scheiße. Fehlenden, genau, ist stumm, weil kein Alexander Gül oder Alexander Graf. Ja.
Ah, so halt deine ehemalige Französischlehrerin wäre stolz auf dich.
Ich gebe mein Bestes, ja. Also du hast gesagt, Upbringing in La Castellane. Also vielleicht dazu hast du ein bisschen was dazu.
Naja, oder vielleicht noch bevor wir über das reden, wie man sich darüber Gedanken macht, wann ist er denn überhaupt aufgetaucht? Bei uns, in unserer Wahrnehmung.
Ja.
Und bei mir wirklich aufgetaucht, so ehrlich bin ich, ist er erst damals in seiner Zeit bei Juventus. Ich meine, ich war 10 Jahre alt. Man hat jetzt noch nicht so am Wochenende die ganze Zeit internationalen Fußball verfolgt. Aber mit 10 Jahren habe ich zum ersten Mal gefühlt, glaube ich, 96, 97 sowas mitgekriegt von einem gewissen Zidane. Und er war zu dem Zeitpunkt aber schon 24 oder 25. Und dieser Zinedine Zidane wechselt im Jahr 1996 für 3,5 Millionen Euro zu Juventus. Mhm. Und fast.
96, 97, nicht das große Geld, oder? Um das ein bisschen einordnen zu können. Es war nicht nix.
Es war okayisch viel Geld. Also es ist jetzt nicht sensationell viel, weil zu dem Zeitpunkt war der amtierende Rekord, wenn du so willst, oder amtierende Rekordtransfer jener von Gianluca Vialli von Sampdoria zu Juventus. Wir haben übrigens vor kurzem eine schöne Genua-Episode gemacht, falls ihr die anhören wollt. Das heißt, der ist damals für 20,6 Millionen Euro gewechselt. Jetzt wechselt dieser Zinedine Zidane um 3,5 Millionen Euro.
Also ich würde sagen, so aus den Top-Ligen ein Transfer, den grundsätzlich ein Mittelständer macht. So.
Genau. Ich meine, was man so zur Einordnung da nicht vergessen darf, ist, die Serie A war damals das Nonplusultra.
Ja,
das war die wichtigste Liga. Wenn du dort gespielt hast, bei Juventus, warst du ein gestandener Kicker, ein absoluter Star, weil das war einfach die größte und wichtigste Liga der Welt zu dem Zeitpunkt.
Das könnte man eigentlich auch mal eine Spielfreifolge verpacken. So, wann war was so die wichtigste Liga?
Mal schauen.
Weil das war ja dann ewig lang die Serie A, dann ist mal rund um die Dominanz von Barca und Real La Liga gewesen. Jetzt würde ich sagen, ist die Premier League.
Genau.
Könnte man mal machen.
Aber worauf hinaus will ist, und das ist das Absurde für mich, jetzt hast du 1996 einen Spieler, der, ja, den man von Bordeaux schon gekannt hat, zu Juventus wechselt und du spielst nur 5-6 Jahre nach vorn. Das ist keine Zeit. Und diese Person, ein und dieselbe Person, ist zu dem Zeitpunkt absoluter Weltfußballer, absoluter Superstar, hat einiges gewonnen. Das heißt, die Ereignisdichte vom Zinedine Zidane in wenigen Jahren ist unvorstellbar. Ich meine, wir werden uns das jetzt in der nächsten Episode noch im Detail anschauen, aber das ist schon was sehr, sehr beeindruckend ist. Und jetzt kommen wir vielleicht, was du schon vorher angesprochen hast, dieses Upbringing an. Und ich habe was Interessantes gemacht, also zumindest ich habe es interessant gefunden. Ich habe nämlich gelesen, eben auch von diesem La Castellane, wo er aufgewachsen ist, also in einem kleinen, jetzt nicht vor, oder in einer Siedlung, in einer Wohnsiedlung innerhalb von Marseille, in einer sehr harten Gegend, wenn du so willst. Und ich bin auf Google Street View gegangen und bin einmal herumgefahren.
Du schöpfst die Grenzen des Internets aus.
Ja, ich bin immer noch, ich fahre jetzt einmal herum, ohne die Gefahr zu haben, dass mir was passiert, wenn ich vor dem Laptop sitze und mit Street View durch die Gegend fahre.
Gefährlich genug, würde man auch sagen.
Ich habe die Fensterscheiben trotzdem zugemacht im Haus, weil mir nichts riskieren wollte. Und man liest ja über La Castellane, wo er aufgewachsen ist, ist die Heimat von aktuell so, man sagt so 7000 Leute, die ungefähr wohnen. Aber dass das wirklich eine Siedlung ist, die halt damals für Flüchtlinge aus dem Algerischen Krieg, also da sind viele algerische Flüchtlinge nach Frankreich gekommen, also Flüchtlingsfamilien, unter anderem auch die Eltern von Zidane.
Ja.
Und man liest eben über La Castellane, dass der hauptsächlich bekannt ist für Arbeitslosigkeit, Waffen- und Drogenhandel, Prostitution und solche Sachen. Und dann schaust du auf Google Street über das an und sagst, okay, ich kann es nachvollziehen.
Mhm.
Das schaut nicht cool aus dort.
Sowas kann man zum Beispiel in Newsletter packen.
Ja, schaut nicht cool aus dort. Und da gibt es offensichtlich neben Drogen und Prostitution und Waffenhandel und solchen Sachen einen zweiten Teil, warum dieses Viertel recht berühmt ist. Und das ist Zinedine Zidane. Weil der damals eben dort aufgewachsen ist, dort zu Fußballspielen begonnen hat. Hat zuerst für den lokalen Verein ums Eck gespielt, 1,5 Jahre lang, und ist eben dann im darauffolgend mit ungefähr 10, 11 Jahren zu einem, ja, ein bisschen größeren Club ums Eck gewechselt. Da hat er dann bis 15 gespielt. Aber eben auch so eine kleine Doku über ihn angeschaut, und er spricht ja stark über die Rolle seines Vaters. Also sein Vater hat ihm offensichtlich beigebracht, dass du als Einwandererkind, so hat es er geschildert, immer doppelt so viel arbeiten musst wie alle anderen, damit du quasi ernst genommen wirst. Ja. Und das hat ihm einerseits schon einen gewissen Arbeitsethos, hat er sich da selbst beigebracht. Was er aber auch ein bisschen da mitgekriegt hat, ist ein sehr, sehr heißblütiges Temperament.
Ja, auch das also, zeichnet seine Karriere aus. Ich glaube, es waren insgesamt 14 Platzverweise.
Ja, sehr prominente Platzverweise,
Männerauszug, das ist dann richtig. Ja.
Also es gibt offensichtlich in Jugendjahren, ja. Er ist ja dann zu Cannes gewechselt. Und dort hat offensichtlich der Verein über alle Spieler so ein Profil angelegt. So quasi, wie ticken die Spieler?
Aha.
Und
Profiling.
Profiling, genau. Und bei Zidane hätten es offensichtlich notiert, dass er wahnsinnig heißblütig und streitsüchtig wäre und das der Grund sein wird, warum es für ihn nicht zu einer Karriere reichen würde, hätte, tut er.
Im Konjunktiv, weil tatsächlich ist es ausgegangen.
Genau, ausgegangen ist es absolut.
Ja, und wenn wir vor Straßenkicker sprechen, dann meinen wir Leute wie ein Zinedine Zidane. Ich glaube, das steht ganz klar fest. Ich hab auch so ein paar so Videos zu seinem Uprising quasi mit so ein bisschen konsumiert. Und das war ja so arg. Die haben echt extrem viel Barfuß auf Fußball gespielt. Und oftmals war halt einfach auch kein Fußball da, sondern ein Tennisball. Mhm. Und dann siehst du da, ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen nachgestellt gewesen, aber da siehst du halt junge Fußballer, die da echt in schlimmsten Verhältnissen unterwegs sind und dann halt mit Tennisball gearbeitet. Und das zahlt sich offenbar aus, wenn man mit einer Mandarine, um auf meinem Witz von vorher, oder mit einem Tennisball gut umgehen kann, dann ist es natürlich unter professionellen Bedingungen extra leicht. Ja. Weil vielleicht, das ist auch zur Einordnung ganz wichtig, heutzutage ist es ja so, dass die Kicker eigentlich so mit 17 durchaus ihr Profidebüt geben, wenn sie entsprechend durch die Akademien durchgehen. Das ist nicht so besonders. Das hast du eigentlich sogar in der Premier League, in fast jedem Premier League-Verein, hast du einen 17-Jährigen, der seinen Durchbruch geschafft hat.
Lustigerweise in den großen Ligen darf es häufiger, als es zum Beispiel in Österreich der Fall ist.
Ja, schon, ist auch eine interessante Entwicklung, ja. Aber damals war das natürlich ein Wahnsinn. Ne? Da ist es darum gegangen, dass du so Dinge gewesen wie, bist du ein gestandener Mann, dann kannst du in eine Erwachsenenkabine ein und so. Ne? Also wenn wir da davon reden, dass er sich dann mit 17 Jahren dann ja sein Profidebüt gegeben hat, das ist eine kleine Sensation, das ist schon gewesen. Ne?
Und ja. Aber also ich finde, was schon spannend ist, Wenn du die Leute fragst, warum gehst du ins Stadion Fußball schauen, sagen halt viele wegen Spielern, die halt, keine Ahnung, coole Sachen machen. Diese anderen Spieler und Spielerinnen, die kreativer sind als alle anderen und Dinge machen, mit denen du vielleicht nicht rechnest. Gleichzeitig werden aber die Erzählung des Straßenfußballers ja immer oft belächelt. So quasi, ja, das ist halt der Lump von der Straße, der das Spielen dort gelernt hat. Und das andere ist halt quasi der hochpolierte Fußball. Aber du musst schon sagen, offensichtlich, und das gilt ja auch heute noch, lernst du halt dort andere Dinge, die du halt vielleicht in einer Akademie lernst.
Aber glaubst du, geht das halt noch? Kann man als nicht, also wirklich...
Bestimmt. Wenn du in deiner Auswahl, wenn es darum geht, wer kommt mit 15 in meine Akademie rein, nicht nur drauf schaust, wie groß ist der und wie brav ist der, sondern wie kreativ ist er. Und was halt für mich gar nicht zusammenpasst, ist halt oft einmal diese Vorstellung von, ja, wir wollen diese Kreativgeister haben, diese frechen Spieler, aber sei ja nicht frech. Ja. Das ist wie wenn du sagst, Eltern erziehen ihre Kinder, dass, keine Ahnung, ich will mir, dass mein Kind mutig ist und Sachen sie sagen traut.
Aber er darf nichts ausprobieren.
Aber
er
darf aber nichts machen und darf nichts sagen. Und das ist ein bisschen, den Widerspruch haben wir. Und das ist ein tagesaktueller Widerspruch. Dass du wirklich ganz oft hergehst und sagst, okay, diese Spieler haben vielleicht den ein oder anderen Streich im Talon. Und das ist aber nicht was Negatives. Ein gutes Beispiel für mich ist Karim Adeyemi. Jetzt kann man halten, ja, ist Karim Adeyemi ein absoluter Weltklasse-Spieler? Nein, ist er nicht. Ist er diesen Bundesliga-Kicker? Ja, ist er. Karim Adeyemi ist auch bei den Bayern ausgeschmissen worden, weil er einfach ein Rotzpippen war, wie es so schön heißt. Ja. Weil er halt das Duschgel von Kollegen halt ein bisschen bearbeitet hat.
Ja.
Er hat es lustig gefunden.
Ja. Ich habe vor allem deswegen gefragt, erstens mal, weil du natürlich bei den Akademien inhaltlich wesentlich näher dran bist als ich, aber vor allem meine gefühlte Erfahrung der letzten Zeit ist irgendwie so die letzten 3 Jahre, kennt ihr mich nicht erinnern, dass irgendein junger Spieler so mit Straßenkicker-Vibes einen Durchbruch geschafft hat, und meine Überlegung dahinter war einfach, wenn du heutzutage, und das ist natürlich ein Unterschied im Vergleich zu vor 30 Jahren, mit 6 Jahren schon in absolut professionellsten Bedingungen trainierst und du tust das bis zu deinem 13., 14. Lebensjahr, entwickelst du dich wahrscheinlich körperlich so optimal, dass du wahrscheinlich als Straßenkicker den Anschluss nicht mehr schaffst. Allein vom Körperlichen her.
Na, da sagen, und da sagen die Leute,
taktische Ausbildung und so.
Aber das ist ja genau das Thema, was die Deutschen diskutieren, das ist gerade wahnsinnig prominent. Weil alle sagen, das Körperliche ist das, was du immer lernen und trainieren kannst.
Okay.
Das kannst du immer trainieren. Mhm. Das eine ist Genetik, die kannst du nicht beeinflussen, also solltest nicht in die ganze Zeit beeinflussen, probieren. Aber das kannst du dir immer beibringen, gleich wie taktisches Verständnis. Das heißt, das Problem, das wir haben, das wird ja ganz viel diskutiert, dass viel zu früh auf den Sieg gesetzt wird und nicht auf die Entwicklung von jungen Spielern. Und das viel zu oft, ich mag den Ausdruck sehr gern, andere Mengen nicht so gern, Spieler, die eine Lösung finden. Also ich finde den Ausdruck trotzdem schön, wenn du im Offensivspiel bist und es geht darum, was mache ich jetzt mit dem Ball am Fuß, finde ich den Ausdruck, eine Lösung finden, gut. Und du merkst, ein Kreativgeist ist derjenige, dem immer was einfällt vorne. Mhm. Und wir gängen halt ganz stark her und es gibt im Moment zwei Sachen, die halt wirklich schwierig sind. Das eine ist, dass du halt diese Athletik in den Vordergrund stößt und halt die taktische Ausbildung, wo du sagst, okay, eigentlich kannst du mit die taktische Ausbildung mit 16, 17 auch noch immer lernen. Mhm. Und das Zweite ist halt, und das spielt ein bisschen auf das Erste ein, ist das ganze Thema biologisches Alter. Mhm. Weil stell 10, 13-Jährige nebeneinander. Mhm. Manche schon aus wie 11, manche schon aus wie 16. Ja. Das heißt, und es gibt ja diesen Selection Bias im Fußball ganz, ganz stark, dass halt zufälligerweise jemand, der groß ist, leichter wahrgenommen wird im Nachwuchs als einer, der klein ist. Mhm. Und wenn du dann halt auch noch klein bist und der Rotzpippen bis zum gewissen Grad, dann hast du es im aktuellen Nachwuchsfußball nicht leicht mitunter. Mhm. Ja. Also ich glaube, das Thema war damals schon ein Thema, schon unter Zidane. Mhm. Was hast du quasi gelernt in den Straßen von La Castellana? Und das hast du aber jetzt auch noch, weil es ist ja nicht so, dass arme Gegenden abgeschafft worden sind, im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil, ja. Und der Fußball ist natürlich immer noch so ein tatsächlicher Eskapismus, aber natürlich auch der Traum des Eskapismus. Also die Möglichkeit, da irgendwie den Ausstieg zu schaffen gegen alle Schwierigkeiten.
Genau, ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Mhm. Also ich bin sicher davon überzeugt, dass du halt, wenn du aus wirklich sehr armen Verhältnissen kommst und deine Eltern dir das Mindset mitgehen, hey, häng die so richtig ein, dann kannst du schon, das ist sicher ein Thema. Das zweite Thema sind für mich aber ganz klar Auswahlkriterien. Mhm. Noch was wird selektiert? Bist du brav? Folgst du den Regeln? Bist du jedes Mal pünktlich im Dings? Und das, glaube ich, spielt mindestens genauso hinein.
Ja. Gut. Ja, zurück zu Zidane, der ja eben diesen Ausweg geschafft hat, losgegangen ist, wie wir schon kurz gesagt haben, beim AS Cannes und dann ging es nach dem Profidebüt mit 17 Jahren ein paar Jahre später, da springen wir jetzt ein bisschen was, im Sommer 92 zu Bordeaux. Mhm. Die sind unter anderem deswegen im Spielfrei-Universum mal bekannt, weil wir erst vor 20 Folgen ungefähr zweimal über sie gesprochen haben, nämlich einmal in der Episode 135 in Allee Le Chaos ging es unter anderem darum, dass Bordeaux konkursbedroht ist, letztlich dann auch abgestiegen ist und denen geht es alles andere als gut und dann sind sie auch noch Part von so einem Multi-Club-Ownership-Konstrukt, das wir in Episode 137 besprochen haben. Also auch das gibt es vielleicht einmal für alle, die jetzt neu eingestiegen sind, hört euch das ruhig an, da können wir zu solchen Themen ein bisschen ausholen. Zidane startet bei Bordeaux so richtig durch. Insgesamt 4 Saisonen absolviert, da sogar sowas geschafft wie in den, wie hat das früher geheißen, UEFA Cup einfach, oder? Im Finale war
Der Weg hat 1996 bis ins Finale vom UEFA Cup gespielt.
UEFA Cup, das war heutzutage Europa League so.
Genau, wo dann ein gewisser FC Bayern München gewartet hat. Mhm. Und damals hat man auch stilecht, macht man heutzutage nicht mehr ein Finale in Hin- und Rückspiel ausgetragen.
Ja.
War dann aber eine relativ deutliche Angelegenheit für die Bayern. Die haben das 5:1 gewonnen nach Hin- und Rückspiel. Die gewissen Herren Scholl, Helmer, Kostadinov und Jürgen Klinsmann, der Klinsi, die haben die Tore gemacht. Für Zidane war es eine Erfahrung, die er tatsächlich in den darauffolgenden Jahren nochmal hat machen müssen.
Mehrmals, also, ja. Der Europacup war nicht eins. Ja.
Dieses Thema Europapokalfinale und das Europapokalfinale verlieren ist etwas, hat sich dann wiederholt in den nächsten Jahren.
Ja, genau. Bei der ersten, vielleicht zu Bordeaux noch kurz, in der ersten Saison war richtig erfolgreich, war bereits dann von Anfang an Stammspieler, hat sehr viele Spiele absolviert, hat 10 Tore geschossen, was ihm eigentlich dann danach in der Form gar nicht mehr gelungen ist. Er muss auch sagen, er ist jetzt nicht, er hat ein paar entscheidende Tore geschossen in seiner Karriere, aber er ist sicher nicht der Knipser gewesen. Also auch für die Freiheiten, die er im Mittelfeld gehabt hat, kann man jetzt nicht sagen, dass er super torgefährlich war. Ja. Hat eine unglaubliche Präsenz gehabt, unglaubliche Vision, war guter Passgeber. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer so, vielleicht noch bessere Kevin De Bruyne oder so ungefähr auf dem Weg. So.
Ja, wobei der Kevin De Bruyne, glaube ich, die Zahlen nochmal andere hat. Und das muss man wirklich sagen, jetzt ist natürlich die Frage, wie alt musst du sein, damit du Zinedine Zidane für eine Legende haltest. Wie gesagt, so wie du sagst, vielleicht junge Leute sagen, okay, keine Ahnung, alter Typ aus Frankreich. Für uns ist er absolute Legende und die Zahlen, muss man sagen, spiegeln es zum, ja, er hat natürlich auch einen Trophäenschrank, der lässt sich anschauen. Wir reden da in der nächsten Episode dann ein bisschen drüber. Aber es ist jetzt nicht so, dass er alles gewonnen hat und alles in Grund und Boden geschossen hat, sowohl mit Toren als auch mit Torvorlagen. Es war halt offensichtlich die Art und Weise, wie dieser Mann gespielt hat, dass er einfach diese Fußballbühne im Sturm erobert hat.
Genau, also noch in der Zeit bei Bordeaux, dann auch in der L'Equipe, also im Nationalteam von Frankreich debütiert. Mit 72 Jahrgang ist er, oder? Das heißt, er müsste 22 gewesen sein, wie er sein Debüt gegeben hat. Insgesamt über 100 Länderspiele. Mhm. Du hast eingangs schon kurz erwähnt, heutzutage ist das gar nicht mehr so besonders, weil so viele Länderspiele gespielt worden sind. Früher, ich kann mich das noch ganz gut beim Herzog erinnern, wie da gejubelt worden ist wegen einem 100. Länderspiel. Also 100 Länderspiele, das war was. Ja, das ist gefeiert worden in einer Nation. Also das ist bei ihm auch ausgegangen.
Und er hat ein sehr beachtliches Debüt hingelegt. Das ist eben gegen Tschechien damals gespielt. Er ist nur eingewechselt worden, hat aber gleich in seinem ersten Länderspiel jene zwei französischen Tore erzielt, die dann letztendlich für das 2-2 gereicht haben gegen die Tschechen.
Genau. Und da muss man sagen, war es auch angerichtet, oder? Also war sehr gute Saisonen bei Bordeaux gespielt, er hat im Nationalteam debütiert und gleich Leistung gebracht. Es war Zeit für den ersten Auslandswechsel. Mhm. Vielleicht magst du dem ein bisschen was erzählen.
Ja, und wir haben schon darüber gesprochen. Er ist dann nach Italien gewechselt, zu Juventus. Und das war wirklich die Zeit, also er war 24 Jahre alt, wie er zu United gewechselt ist, zu Juventus. Und das war wirklich, da hat sein absoluter Aufstieg zum Weltstar begonnen. Also das ist das, 1996 im Sommer wechselt hin, natürlich die Kenner haben dich gekannt. Zwei, drei Jahre später bist du absoluter Weltstar. Also zwei Jahre später wirst du erstmalig Weltfußballer, gewinnst erstmals den Ballon d'Or. Ja. Und was in diesen zwei Jahren passiert ist, war natürlich richtig, richtig beeindruckend. Wie ich schon gesagt, Serie A war zu dem Zeitpunkt das Nonplusultra im europäischen Fußball. Ja. Juventus selbst richtig gut unterwegs. Sie sind zwar in diese Saison 96-97 gegangen als Vizemeister, sie haben die Meisterschaft dort im Vorjahr Milan geholt, aber unter Marcello Lippi hat man versucht, okay, jetzt wollen wir wieder dorthin, wo wir hingehören, und zwar den Titel holen. Das ist dann auch gelungen, schon in der ersten Saison mit Zidane. Und es war halt spannend, weil das war so eine Umbruchszeit damals bei Juventus. Also man ist hergegangen, hat so ein bisschen einen Generationenwechsel gehabt, also die graue Feder, die weiße Feder, ja, Fabrizio Ravanelli, ist nach Middlesbrough gewechselt, Gianluca Vialli ist zu Chelsea gewechselt und dafür ist immer ein gewisser Zinedine Zidane gekommen.
Ganz spannend, der ja auch in die Premier League gehen hätte sollen, zu Blackburn Rovers, glaube ich.
Ja, genau. Damals Meister mit Alan Shearer. Ja,
den aber abgelehnt haben mit der lapidaren Ausrede sozusagen, was soll man mit dem Zidane, wenn wir einen Tim Sherwood haben? Naja, also Tim Sherwood, guter Kicker, als Trainer nicht schlecht unterwegs gewesen, glaube ich, aber natürlich kein Zidane.
Ist ja auch schon eine schöne Rangliste der
möchte gern Transfers?
Nein, der Mist-Transfers, weil du gesagt hast, okay, der Spieler wird nichts und dann wieder absoluter Wötzter. Ja. Na, dann haben sie ihm so Spieler geholt wie an Christian Vieri von Atlanta, an Alen Boksic von Lazio und Zidane hat ihm quasi hinter dieser Dreierreihe mit Del Piero, einer meiner absoluten Ikonen damals in den 90er Jahren, Vieri und Boksic, hat ihm das Spiel machen sollen. Und das ist auch richtig gut gelungen. Also man hat dann gleich in dem Jahr die Meisterschaft geholt. Zidane ist von Anfang an ein wichtiges Element in dem Spiel gewesen, hat mit seiner eleganten Art und Weise den Spiel einen gewissen Stempel aufgedrückt. Aber die Zahlen selbst sind jetzt nicht fantastisch. Er hat 5 Tore und 3 Assists in 29 Spielen. Ja. Trotzdem hast du aber gesehen, okay, dieser Spieler hat was, keine Ahnung, was ihn besonders macht. Das war diese unfassbare Eleganz. Er ist ja doch ein rechter großer Spieler. Ja,
fast 1,90.
Und trotzdem hat er sich bewegt, nicht einfach nur schnell, sondern auch sehr, sehr elegant und das hat natürlich von Anfang an vielen auf der europäischen Bühne halt sehr, sehr gut gefallen, muss man sagen.
Der Cantona hat eben gesagt, Zidane ist ein Künstler, der Ball liebt ihn. Und ich glaube, das war das, was bei uns so hängen geblieben ist. Das war halt einer dieser Flair-Spieler.
Ja.
Das muss man schon sagen. Da war natürlich, aber Flair im Sinne von, es passt zum Spiel. Es ist jetzt, also wenn man heute an Flair denkt, denkt man an die Sachen, die, keine Ahnung, Anthony bei United
aufgeführt oder so.
Und das war es halt nicht. Es war nicht die Show, es war Flair. Das ist der Unterschied, der das wichtig ist, den wir aussagen. Da ging es nicht darum, die Leute zu beeindrucken, sondern das hat dann seine Pirouetten, die er gemacht hat, haben einen Sinn gehabt.
Genau.
Das war mit Zug zum Tor oder mit einer Überlegung in seinem Kopf verbunden. Beim Anthony ist er nicht mit Überlegungen im Kopf verbunden.
Und
vermutlich.
Und wir kennen ja nicht. Aber. Und das war der klassische Fall, Zidane war auch so einer, wie alle anderen auch, wie der Ronaldinho, wie der Ronaldo und so weiter, der Diego, die halt, wie kommst du aus der Umklammerung außer?
Ja.
Wenn drei Leute auf dich zustimmen, was ist die Idee, die du hast, um da rauszukommen? Und da war er natürlich grandios. Und sie haben diesen Erfolg von 96, 97 dann auch bestätigt, als man dann in die Saison 97, 98 gegangen ist. Das Einzige, so eine kleine Macke war, nachdem man schon das UEFA-Cup-Finale mit Bordeaux gegen Bayern verloren hat, hat er dann im Mai 97 auch noch das Champions-League-Finale mit Juventus gegen Dortmund verloren. Ist ja auch ein relativ legendäres Champions-League-Finale, wenn du so alt bist wie
ich. Ja,
hast du dir das gut erinnern können, damals im München Olympiastadion, wo dann Lars Ricken am Ende noch diesen Lupfer ins Tor gemacht hat.
Dortmund damals noch mit diesen fluoreszierenden gelben Dressen.
Ja, also und mit einer unfassbar deutschen Mannschaft. Also wenn du dir die Namen Stefan Kloß, Jürgen Kohler, Matthias Sammer, Stefan Reuter, Jörg Heinrich, Andi Möller, Karl-Heinz Redle, Heiko Herrlich durchliest, das war schon wahnsinnig deutsch.
Ja.
Die Deutschen waren damals schon sehr, sehr
stereotypenweich.
Ja, aber trotzdem, er hat dann zu dem Zeitpunkt sein zweites Europapokalfinale in Folge verloren. Gut, man hat ihn damals noch nicht angezählt gehabt, aber trotzdem spätestens dann 97, 98 war es dann wieder ein Thema. Aber man ist eben dann in die Saison 97, 98 gegangen und für Zidane war es klar von Anfang an, das wird eine besondere Saison, weil am Ende der Saison wartet was?
Die Weltmeisterschaft.
Die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Und jetzt war natürlich Zidane zu dem Zeitpunkt auch Fixstarter in der L'Equipe. Nur die L'Equipe war damals, ja, die waren nicht im Favoritenkreis. Aber davor haben sie, wie gesagt, haben sie bei Juventus nochmal einen Kaderumbruch gehabt, also die beiden Angreifer Vieri und Boxic sind wieder weggegangen, dafür ist ein gewisser Filippo Inzaghi gekommen und auch Nicola Amoruso.
Auch kein schlechter nicht.
Und dann ist noch ein Typ gekommen, der seit jeher cooler war als alle anderen, ein gewisser Edgar Davids.
Mhm.
Und auch da hat es wieder gereicht. Und in dieser Saison 97, 98 hat dann Zidane dem Spiel nochmal mehr den Stempel aufgedrückt. Also das waren dann, ich habe es mir aufgeschrieben, 15 Scorerpunkte in 32 Spielen und das war natürlich ein richtig starkes Ausrufezeichen, hat sie in Form gebracht, war körperlich topfit.
Aber international hat es wieder nicht gereicht.
Genau.
Im Finale ist er dann gescheitert an einem Verein, der später noch eine große Rolle in seinem Leben spielen
wird. Genau, so ist es.
Das Finale ging gegen Real Madrid und es hat einfach knapp, aber es hat nicht gereicht, ja, muss man so sagen.
Ja, es war, also für mich ist das Finale also eine wahnsinnig lebhafte Erinnerung. Ich kann mich erinnern an diese viel zu weiten Dressen, die man halt damals dran hat. Und
ich glaube, durch die Kader gab es auch Dressengröße.
Ja, genau. Ja. Und die war nicht, wie es dann später mal war. Ich meine, mittlerweile ist man auch wieder weg davon, dass alles hauteng ist.
Ja.
Aber damals war es halt einfach extra loose.
Ja.
Und das Finale Juventus gegen Real in der Amsterdam Arena war insofern besonders, weil das für mich damals so eine wahnsinnig prägende Fußballerzeit war. Das war die Saison, wo Sturm damals Meister war, ist zum ersten Mal.
Ja.
Was da war, wenn man 12 Jahre ist, Sturm wird zum ersten Mal Meister, da saugst du halt ein Champions League-Finale dann halt auch noch richtig rein.
Mhm.
Und das hat man damals auch noch richtig smooth im ORF schauen können.
Ja. Und easy. Und das war natürlich bei Real auch schon super besetzt. Nicht?
Ja,
Roberto Carlos hat schon gespielt, Jupp Heynckes war Trainer, Carambeau, also da gab es auch so Frankreich-Parallelen zwischen den zwei Vereinen.
Habe ich übrigens letzte Woche in Madrid gesehen.
Den Carambeau.
Ja, hast du Foto gemacht? Nein, habe ich nicht gemacht, aber ich habe mich dann nicht getraut, ihn anzusprechen, aber schaut noch immer legendär aus, schaut fit aus,
sehr cool.
Die Haare sitzen immer, wie Ansa. Na, Real war damals Raul Morientes, das Gerhard Seedorf. Das war einfach wunderbar an dem Tor. Der deutscheste aller Deutschen. Bodo Ilgner. Also das war natürlich, das war schon Peak legendäre 90er Jahre.
Ja.
Aber wie gesagt, für Zidane war es die dritte Niederlage.
Wieder ganz knapp 1-0, damit der Vollständigkeit halber.
Und dann war es halt echt Zeit, dass du sagst, okay, jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Jetzt muss mal der große internationale Titel.
Irgendwas machen hast in dem Fall Weltmeister werden bei der Heimweltmeisterschaft 1998. Also das ist schon natürlich schon nicht schlecht. Ja. Wobei, was durchaus schon schlecht war, ehrlicherweise war die Leistung der Franzosen. Im Vorfeld, gut, in der Gruppenphase ist es noch ganz gut losgegangen, gegen halt so Gegner wie, was haben sie gehabt, Saudi-Arabien haben sie gespielt, glaube ich.
Dänemark.
Und Südafrika und oder
Südafrika,
so.
Genau, also Auftragsspiel war gegen Südafrika.
Das irgendwie einmal 3-0, einmal 4-0, dann ein knappes Sieg gegen Dänemark. Mhm. Aber man muss sagen, die Franzosen sind Weltmeister geworden. Der Top-Torschütze war der Thierry Henry von den Franzosen, mit 3 Toren nur. Mhm. Hat dann Halbfinale eigentlich gar nicht gespielt.
Was noch immer eine Absurdität in der Fußballgeschichte, ja, ist, dass beim WM-Finale 1998 ein gewisser Stéphane Guivarch im Angriff gespielt hat.
Gewisser Thierry Henry hat es nicht gespielt. Ja. Und der zweitbeste Torschütze war dann schon der Zidane mit gerade einmal 2 Toren. Mhm. Also die Franzosen haben immer, also vom Viertelfinale weg, eigentlich immer mit einem knappen 1-0 gegangen. Mhm. Im Halbfinale haben die gespielt gegen Kroatien, glaube ich, oder so. War das Kroatien? Portugal? Kroatien, glaube ich. Mhm. Und dann natürlich das wahnsinnige Finale gegen Brasilien. Und das muss ich schon sagen, ich sage immer, wenn Länderspiele sind, ist bei mir spielfreie Zeit. Mhm. Ja? Und nicht umsonst gibt es diesen Podcast, weil irgendwann muss ich mich dann erholen. Das waren noch so Partien, so Nationalmannschaftspartien. Erstens waren es Zöttener natürlich und zweitens waren es natürlich wirklich so, da ist immer um was gegangen. Es war halt kein Champions, Nations League Ding dabei, sondern wenn du sowas gesehen hast, Brasilien gegen Frankreich, da ging es um die Wurst. Nicht? So auch hier bei diesem Finale. Vielleicht magst du ein paar Worte sagen zum Finale.
Also ja, vielleicht noch vor dem Finale. Ich meine, wir haben über das Turnier schon ein paar Mal gesprochen.
Ja. Man sieht da, das ist auch das Turnier, das uns geprägt hat. 98, da waren wir beide 12 Jahre.
Genau, WM 98 ist das ultimative Turnier, an dem sich alle anderen Turniere messen müssen, in meiner Wahrnehmung.
Vom Ball angefangen, der Trikolore, bis hin zu den Dressen, wo ich jedes Einzelne erkenne, bis hin zur Qualifikation. Ich denke an diesen Sensationsfreistoß von Roberto Carlos zum Beispiel.
Ja, und Österreich war dabei, Toni Polster wumst den Ball unter die Latte gegen was? Kamerun, glaube ich, was?
Genau.
Vastic schlänzt den Ball gegen Chile ins. Also das Turnier hat die Latte hochgelegt und alle anderen sind seither.
Ja. Die Lena drüben driftet ab, weil die war da noch nicht auf der Welt. Aber wir können nur sagen, Lena, schau dir das die WM 98 in der Retro an, das zahlt sich wirklich aus.
Aber ich finde, das Turnier ist trotzdem so sinnbildlich für Zidane. Aus 3 Gründen. Das erste ist.
Ah ja, hab ich ganz vergessen. Platzverweis, gell?
Ja, genau. Das erste, also drei Punkte. Das erste ist, natürlich kriegt er Rot, weil er Haslaffer ist.
In einem Gruppenspiel, was um genau nichts geht.
Im zweiten Gruppenspiel bei einer Führung von 2-0.
Damals war er schon fix, dass sie weiter sind und hätte eigentlich ausgewechselt gehabt.
Genau.
Eigentlich,
ja. Genau. Und sie haben 2 Minuten davor haben sie das 2-0 geschossen gegen Saudi-Arabien. Zidane hat nichts Besseres zu tun, als einen Spieler draufzutreten, weil er komplett der Haarsklaven ist. Das heißt, Punkt 1, Zidane kriegt natürlich obligatorische rote Karte. Fällt damit nicht nur im dritten Gruppenspiel, sondern auch im Achtelfinale gegen Paraguay.
Mhm, was alles andere als Gmadewiesen war, ja.
Genau, was alles andere als Gmadewiesen war, weil erst im Achtelfinale Laurent Blanc in der 114. Minute das sogenannte Golden Goal erzielt hat. auch das, Lena, ist etwas, was die alten Fußballhistoriker noch erklären werden, was das ist.
Ja.
Das heißt, erst einmal rote Karten. Das zweite ist die Statistik selbst vom Zidane.
Mhm.
Er hat im ersten Spiel, glaube ich, einen Assist auf Thierry Henry, glaube ich,
zu Buche stehen gehabt. Ja, 3-0 oder so gegen Südafrika.
Und dann im Grunde die 2 Tore im Finale. Das heißt, die Zahlen per se haben nicht wieder gesagt, er hat dem Turnier so den Stempel aufgedrückt. Aber Zidane hat einfach in den Momenten, wo das Scheinwerferlicht an war, die Show übernommen. Das war dann später in seiner Karriere auch noch der Fall. Und in dem Spiel einfach ganz, ganz extrem. Und ich möchte wirklich allen 80er-Kindern 70er-Kindern, 60er-Kindern, aber auch den allen später Geborenen. Auf YouTube findet man das ganze WM-Finale 1998.
Aha.
Findet man. Zum Einschlafen oder sonst irgendwas. Man findet das gesamte Finale der WM 1998, angefangen von dem wunderbaren Bild, wo die Brasilianer Hand in Hand wie eine Kinderschlange sind einmarschiert. Kannst du dich erinnern?
Nein, das weiß ich gar nicht mehr.
Die Franzosen marschieren ein, also einer nach dem anderen, und die Brasilianer marschieren so quasi Handy haltend nebeneinander ein. Brasilianer halt so Leute, so Bebeto, Dunga, Ronaldo, Rondo, Taffarel und so weiter.
Ja.
Und dann kann man sich das Ganze anschauen. Und dann ist quasi Sisu derjenige, der heutzutage einfach zwei Standards, 27. Minute Eckball Petit und 45 plus 1 Eckball Juri Tchorkaev.
Ach so, geiler Kicker.
Ja, bringt den Zidane in die Position und er köpft ein.
Zweimal eigentlich, ja?
Zweimal, sehr ident, muss man sagen. Ich meine, lustig, weil ich dann auch gestern, wie ich mir das angeschaut habe, nochmal die Frage gestellt, würde es einen Videoschiedsi geben, zu dem Zeitpunkt schon?
Ja.
Hätten es das zweite Tor wahrscheinlich aberkannt, weil dass sie dann den Dunga umgelaufen ist beim Einlaufen. Und wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, was ist denn das eigentliche Schlimme am VAR? Und das aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, das ist ja vor allem, er nimmt dem Spiel so viel Natürlichkeit, die du nicht die legendär sein kann. Also ganz viele großartige Tore werden wahrscheinlich nicht passiert, weil der VAR die Rhythmik von am Fußball. Und der Fußball lebt von Rhythmik, von Momentum, ausgelutschtes Wort, aber das ist es. Er lebt davon, dass du jetzt gerade das Hoch hast.
Ja.
Und wenn dann halt der Videoschiedsrichter 15 Minuten braucht, um zu schauen, ob der dritte Mann von links 60 Meter vom gegnerischen Tor nochmal einen Ball mit der Hand berührt hat, killt das halt jede Form von Momentum und Rhythmik. Und das war damals halt, einfach sein. Ich meine, er ist nicht als Spieler des Turniers ausgezeichnet worden, dass sie dann, das war dann letztendlich doch Ronaldo. Aber ja, also das war einfach sein Spiel. Die Art und Weise, er feiert ja auch seine Tore elegant. Er schaut ja auch schön aus, wenn er Tore bejubelt.
Ja, muss man sagen.
Ja. Die Art und Weise, wie er dann das Trikot küsst, bis heute noch das schönste Trikot, das die Franzosen haben. Und die Franzosen haben völlig schöne Trikots.
Ja, ob es das schönste ist, weiß ich nicht. Ich finde dieses reinblaue mit Kragen habe ich schon auch richtig geil gefunden, das dunkelblaue. Aber die Franzosen, glaube ich, ist die Nationalmannschaft mit den schönsten Dressen. Also da.
Das machen sie immer am besten.
Ja.
Und das war natürlich, er hat da zu dem Zeitpunkt insofern den Bann gebrochen, dass er auf der großen Bühne dann wirklich überzeugt hat und das Spiel gewonnen hat und nicht wie es in den Finalspielen davor leider verlieren hat müssen. Und das er ist ja dann auch
bester Spieler des Turniers geworden.
Nein, das war im Ronaldo, das ist einem nicht geworden.
Okay.
Das war dann bei der Euro 2000 ist er dann zum Spieler des Turniers gewählt worden.
Okay.
Aber er ist dann am 22. Dezember 98 hat er dann den Ballon d'Or bekommen. Ballon d'Or war damals noch der Preis für Europas Fußballer des Jahres.
Ja.
Im Februar 99 ist er dann auch zum FIFA Weltfußballer ausgezeichnet worden. Und wie gesagt, wir reden da von dem Spieler, der zwei Jahre vorher von Bordeaux zu Juve gewechselt ist, dass diese Dinge ja vor zwei Jahren passieren, das ist sowas, was heutzutage so unvorstellbar ist, dass jemand, der kaum auf der Bühne, auf der großen Bühne zu sehen war, dann plötzlich auftaucht und zwei Jahre später wirklich Weltfußballer wird.
Ja.
Wie kommt vor, den heutzutage wirst du Weltfußballer, wenn du, keine Ahnung, natürlich musst du viel gewonnen haben, aber du brauchst die richtige Social Media Following-Gefühl.
Für mich ist die ewige Diskussion, wir haben das ja schon so oft besprochen, so Einzelauszeichnungen in Teamsportarten. Es macht irgendwie so wenig Sinn, weil du kannst halt trotzdem nur mit einem guten Team diese Trophäen kriegen und von dem her relativiert es das für mich zumindest immer ein bisschen, vor allem wenn ein Team so wie da halt aus 11 Menschen besteht, beziehungsweise teilweise halt natürlich mehr. Was beim Zidane noch so beeindruckend war, finde ich ja, dass er wirklich nur über seine Leistung am Platz aufzeigen hat lassen. Mhm. Also ja, Torjubel hat es dann gegeben, Interviews schon fast nicht mehr. Er hat Interviews eigentlich immer gehasst. Da gibt es halt dieses coole Zitat, ich bin kein Redner, ich bin Fußballer.
Mhm.
Ist heutzutage überhaupt nicht vorstellbar, oder? Wenn du so erfolgreich bist als Kicker, dann wirst du dein Leben lang hingetrillt, dass du irgendeinen Scheiß einfach ins Mikro sagst. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt noch ganz schnell die Europameisterschaft 2000 anschauen.
Ja. Wir haben ja gesagt, wir wollen diese Episode beenden, bevor er den großen Schritt nach Madrid wagt.
Also Spoiler Alert.
Spoiler Alert, genau. Für alle, die nicht wissen, was er gemacht hat, er schaltet das nächste Mal wieder ein.
Ja.
Wenn es wieder heißt, nein, ich verstehe, das ist dein Text. Auf jeden Fall haben wir gesagt, den da soll unser Cut sein. Und davor ist ja noch was passiert. Er ist nämlich europaweiter einer geworden. Das heißt, erstmalig hat der Nationalteam in dieser Reihenfolge zuerst die WM und dann noch an die Europameisterschaft gewonnen.
Heutzutage, wenn man Spanien kennt, ist das ja nicht mehr so besonders.
Spanier setzen sowieso den neuen Maßstäbe. Bin ja gespannt. Nächstes Jahr in den USA. Ich habe übrigens Marokko gehakt auf der.
Boah, die sind gut,
ja. Boah, die sind so gut. Anderes Thema, wenn wir sich auch genug drüber sprechen. Auf jeden Fall kommt die Europameisterschaft 2000 und die letzten Jahre bei Juve waren jetzt da. Also, er ist ein bisschen in ein Leistungsloch gefallen. Nach diesem absoluten Hoch bei der WM ist er dann 98, 99 ein bisschen in ein Tief gefallen.
Ja, 99. ich glaub, das macht mit den meisten Spielern.
Natürlich.
Egal, er hat ja wirklich immer als bodenständig gewirkt, aber ich kann mich dann noch erinnern, da gab es dann so diese Bilder vom Arc de Triomphe in Frankreich, wo dann der Zidane aufprojiziert worden ist.
Ja.
Und als durchaus stolzer Franzose, der ja trotz
Migrationshintergrund
immer gehabt hat, das kannst du nicht ausblenden, wenn du auf einmal den größten Titel im Fußball gewinnst, wenn du solche individuellen Auszeichnungen kriegst, dann natürlich ist es dann, glaube ich, schwierig, dass du dann in der Serie A dann auch noch vielleicht jeden Tag deine absolute Topleistung bringst. Ja,
also während 98, 99 wirklich ein bisschen eine Saison zum Vergessen waren. Das war dann auch Juve, hat dann keine Titel mehr geholt und so weiter. War 99, 2000 dann schon wieder, war er besser in Form und hat dann wieder ganz gut eingefunden, diese EM-Saison. Und hat auch, wie gesagt, es war ein bisschen so das Gegenstück zu den Jahren davor. Davor hat er gute Meisterschaftssaison gespielt und am Ende die großen Finale verloren. Da hat er es jetzt geschafft, okay, das war jetzt eine weniger gute Saison und hat aber dann am Schluss noch ein großes Finale. Und
Frankreich tut natürlich auch absolut überzeugend. Also die haben ja auf dem Weg ins Finale Spanien ausgehaut, die haben Portugal geschlagen, damals dann auch schon natürlich mit dem Thierry Henry in absoluter Höchstform, der da vorne mitgewirbelt ist und auch der Zidane hat dort in dem Turnier auch entscheidende Tore geschossen.
Absolut.
Also es war, du hast vorher schon kurz gesagt, es war natürlich nicht unverdient, dass er dort auch Spieler des Turniers war.
Ja. Die Euro war, also da zu dem Zeitpunkt, weil wie gesagt 98 hat keiner mit den Franzosen so richtig gerechnet gehabt. 2000 war es natürlich der Favoritensieg. Klar, wenn du vorher Weltmeister wirst, bist du automatisch Favorit. Aber das war ganz einfach auch eine richtig, richtig starke französische Mannschaft. Sie waren stark, aber sie haben sich schon ein bisschen gemüht durch das Turnier hindurch. Also das waren damals schon sehr knappe Siege. Man bleibt in Erinnerung, das Halbfinale gegen Portugal. Zidane hat den entscheidenden Elfer als Golden Goal, das haben sie dann irgendwann bald einmal abgeschafft, dann,
nach dem Silver Goal
erzielt, nachdem ein gewisser Abel Xavier, absolute Legende damals noch, ein Handspiel gemacht hat. Übrigens, Schiedsrichter in dieser Partie war ein gewisser Günther Benkö.
Ah, lustig. Ja, an Xavier habe ich vergessen, muss ich ehrlicherweise
sagen. Nein, aber Günther Benkö, da habe ich schmunzeln müssen, weil ich mir gedacht habe.
Benkö, oder?
Benkö, ja. Da habe ich mir gedacht, ein österreichischer Schiedsrichter pfeift.
Benkö ist der Kakao.
Benkö ist der Kakao, genau. Ein österreichischer Schiedsrichter pfeift Europameisterschafts-Halbfinale. Da habe ich mir gedacht, da sind wir echt ein Stück weit davon entfernt, dass das aktuell passiert,
muss man sagen. Ja.
Und dann dieses Finale in De Kuip in Rotterdam. Die Italiener schauen eigentlich wie die sicheren Sieger aus. Also Del Vecchio hat ja damals die Italiener in Führung gebracht und Vildor gerade so viel in den 93. Minuten noch ausgeglichen.
Die Legenden, ja.
Und dann dieses wunderbare Golden Goal von David Trezeguet.
Ah, cooler Spieler.
Zidane hat jetzt im Finale dem Spiel nicht so einen Stempel aufgedrückt, aber ist dann trotzdem letztendlich zum Spieler des Turniers gewählt.
Ah, spannend. Ich versuche immer ein bisschen so Trivia einzustreuen. Weißt du, mit welchem Schuhwerk der Zidane bei der Europameisterschaft 2000 gespielt hat?
Mit irgendeinem Adidas.
Möchte man meinen, gell? War aber nicht so. Er war zwischen zwei Schuhverträgen und hat mit komplett ausgeschwärzten Schuhen gespielt.
Wirklich?
Ja.
Okay, habe ich gar nicht gewusst.
Ja, darum sage ich ja Trivia, weil man das wissen kann oder auch nicht.
Aber nicht wissen muss.
Bei der nächsten Party kann man sagen, hast du gewusst, dass es eine Europameisterschaft war, Europameister war, dass er gar keinen Schuhsponsor gehabt hat?
Nein, also wir... keine Geschichte.
Nicht klar, eine kurze Geschichte, aber... Aber du siehst da gleich der Gegenüber, ob er auf Zidane einsteigt oder nicht. Und wenn nicht, dann kannst du eigentlich auch weitergehen, finde ich. Ja.
Nein, aber Sisu war zu dem Zeitpunkt endgültig und wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, er wechselt 1996 von Bordeaux zu Juventus und vier Jahre später ist er Welt- und Europameister, ist Weltfußballer. Ist wahnsinnig viel passiert in einer kurzen Zeit, weil mir kommt vor, im Moment ist es einfach so, diese absoluten Topstars, die sind früh schon komplett auf der Bühne. Ob es jetzt die Mbappés dieser Welt sind, die Bellinghams, die Haalands dieser Welt, tauchen relativ schnell mal auf, weil es einfach so außergewöhnlich gute Kicker sind. Und das tut damals die Geschichte, und das haben wir halt bei den großen Zehn schon gehabt und war beim Zidane ganz das Gleiche, dass die plötzlich erst mit Mitte 20 auftauchen. Das war halt ein Ding der damaligen Zeit, dass du mit 22, 23, und mir kommt vor, dass wir als Österreich sind wir dann teilweise in der Stecken geblieben, in dieser Definition von Talent. Weil damals warst du mit 22 auch noch immer Talent. In Österreich bist du jetzt mitunter auch noch immer
mit 22
Talent, was du auf den Playerload achten musst und dass du nicht überfordern willst, während der 17-Jährige teilweise um die Ohren laufen.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt war das normal und hat einfach nur gezeigt, vielleicht manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit.
Ja.
War bei Zidane so, war bei unseren großen Zehn so, die, glaube ich, ausnahmslos Stürmer waren übrigens.
Ja, stimmt.
Was anderes noch.
Ja. Ja, Ribéry kann man vielleicht
sagen. Ah, stimmt, genau. Aber grundsätzlich Offensivgeister waren. Ja.
Und weil du sagst, Dinge brauchen Zeit, ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Schlusswort für heute.
Genau.
Weil wir haben ungefähr Stunde 10, wenn mich meine Uhr nicht täuscht, schon gesprochen. Und man sieht, wir sind gerade mal bei der EM 2000 angelangt. Was kommt denn auf uns zu? Auf uns kommt natürlich die große Zeit bei den Galacticos bei Real Madrid. Wie er aus Leverkusen endgültig Vizekusen macht. Auch das hat sich dann Bezug. Wir schauen uns das Karriereende an. Wir schauen uns natürlich seine Trainerstationen an. Oder Trainerstation, sollte man fast eher sagen. Und wir werden uns auch vielleicht ein bisschen mit Spekulationen auseinandersetzen. Was könnte dieser Zidane nicht als nächstes noch so machen, oder?
Genau so ist es. Also, wir haben schon mal gelernt, es wächst ein junger Mann im Norden Marseilles auf. Braucht dann ein bisschen Zeit. Hin und wieder verdient man sich die Zeit und der wird dann die Fußballbühne erobern. Für alle Freunde des Kopfstoßes, auch die WM 2006 wird das nächste Mal genug Platz bekommen.
Ja. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fürs erste Mal in dem Fall. Schaltet auch bei Part 2 wieder ein, wenn es wieder heißt, spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.